Ich freue mich, hier sein zu können, zu dürfen und das fortzusetzen, mit dem Chris letzten Sonntag angefangen ist, nämlich, dass ein Wert, der göttlicher Natur ist, in unserem Leben Einklang findet und darüber hinaus in unserem Leben zu einer Tradition wird. Und wir wissen ja aus vielen Sachen, Tradition wird eine Sache dann, wenn sie immer wieder gemacht wird. Und immer wieder gelebt wird, dann wird sie irgendwann zur Tradition. Das wollen wir halt fortsetzen. Deswegen wollen wir diese Werte, wie Benny das genannt hat, kultivieren. Ja, mein Name ist Frank, der stand da oben schon, der steht da oben an der Wand und ist deutlich zu erkennen. Und ich begrüße alle hier im Saal und auch im Stream, wenn du heute, morgen oder in 2 Jahren zuhörst, dass Gott auch in deinem Leben seine Werte kultivieren kann, wenn du dein Herz dafür aufmachst. Heute geht es halt um den Wert Treue, auch das haben wir ja schon besprochen. Ich möchte auf einige Aussagen der Bibel eingehen, wo Gottes Treue beschrieben wird. Ich möchte auch so ein bisschen beleuchten, wie Jesus Christus, der Sohn Gottes, diese Treue ebenfalls in seinem Leben gelebt und umgesetzt hat. Und ich möchte dann mit den Aussagen schließen, wie das in unserem Leben eigentlich so aussehen sollte. Wir machen also einen Kaltstart ohne einen großen Joke vorweg. Wir fangen also richtig gleich hart an. Ich möchte beginnen mit einer Aussage. Die meisten Aussagen sind aus der NEU übernommen. Das ist eine, ich finde, relativ genaue und trotzdem sprachlich angenehm zu lesende Übersetzung der Bibel. Und da steht geschrieben in 1. Mose, also ganz vorne an, etwas über die Treue Gottes. Es begab sich, dass eine weltumspannende Flut das gesamte Leben auf der Erde vernichtete. Grund dafür war nicht die Bosheit der Natur, eine Klimakatastrophe oder irgendwas anderes, sondern Grund dafür war die Bosheit des Menschen. Und für Gott war es unerträglich, dass die Menschen in ihren Herzen so abgrundtief böse sich entwickelt hatten. Es war zu erwarten gewesen und trotzdem war es das komplette Chaos. Das biblische Wort für diese Bosheit des Menschen in ihrem Herzen heißt Sünde. Und Sünde, und das ist das nächste Drama, Sünde verdient das Gericht Gottes. Wie es mit einem bekannten Moderator zu sagen pflegt, wie der zu sagen pflegt, hart aber fair. Dass Gott richten muss über diese Menschen, über die Bosheit des Menschen, ist hart, aber absolut korrekt und fair. Übrigens ist das bis heute hin die Bezeichnung eines jeden Menschen, der ohne eine lebendige Beziehung zu Gott lebt. Menschen, die in ihrem eigenen Sinn leben, die haben das zu erwarten, was Gott auch in seiner Bibel, in seinem Wort uns bis heute mitgeteilt hat. Aber jetzt kommen wir mal zu einer total positiven Aussage. Von jetzt an, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das steht in 1. Mose Kapitel 8. Ist doch cool, oder? Wir hatten die, Schleswig-Holstein kennt ja 2 Wetterphasen, Herbst und Frühling. Insofern sind wir also genau in dieser Linie drin. Aber Gott hat gesagt, er hört nicht auf mit den verschiedenen, wie nennen sie mal, Jahreszeiten. Das verändert die Natur, das lässt Dinge neu wachsen, das lässt Dinge neu entstehen, das lässt Dinge auch sich zersetzen, dass der ganze Naturkreislauf da weiterläuft. Das hat Gott zugesagt und das hält sich bis heute. Also wenn ihr nachher nach draußen geht, dann könnt ihr rausgehen und gucken und sagen, schau an, was 1. Mose 8 steht, das stimmt auch heute noch. Und das ist mal gut erst ein paar tausend Jahre her. Aber auch das ist Wahrheit, nachdem Gott diese Erde zerstören musste, durch Wasser überfluten musste, hat Gott Folgendes zugesagt, und das ist der 2. Vers aus 1. Mose 9. Ich sichere euch zu, nie wieder werde ich das Leben durch eine Wasserflut vernichten. Nie mehr wird eine Flut die Erde zerstören. Wir haben lokale, also ortsbegrenzte Fluten, wie jetzt am Ural, wo tatsächlich katastrophale Umstände sind, aber das ist nicht zu vergleichen mit dem, was damals gewesen ist. Und jetzt sagt Gott, oder damals sagte Gott schon, 1. Mose 9, nie wieder wird er die die Erde vernichten durch eine Flut. Und das als Zeichen dafür, dass es nie wieder geschehen wird, hat Gott ein Zeichen an den Himmel gestellt. Das ist, ihr könnt es sehen auf dem Bild, ein Regenbogen. Also wenn ihr morgen, falls das Wetter zu morgen umschlägt, wäre nicht unüblich, falls ihr morgen Sonne und Regen seht, dann guckt ihr auf die andere Seite und da seht ihr genial den Regenbogen, den Gott ausgespannt hat. Ja klar, das ist physikalisch und das ist vom Licht her alles erklärbar. Und trotzdem ist das ein wunderschönes Phänomen. Das hat Gott gegeben auf alle Generationen, über alle Menschen hin, überall auf der Erde erkennbar. Dass Gott gesagt hat, nie mehr werde ich diese Welt durch diese Erde, durch eine Flut vernichten. Nie, nie mehr. Als Zeichen dient euch der Regenbogen. Ich mache einen kleinen Einschub. Die Erde wird nochmal vernichtet werden. Und zwar durch eine Feuersbrunst. Das steht irgendwann aus. Wann das soweit sein wird, steht in der Bibel nicht geschrieben. Ich bin ganz gespannt, wann das sein wird. Vielleicht erlebe ich das, vielleicht auch nicht. Das Erstaunliche ist, der Mensch in seiner Torheit ist heute schon dazu möglich, durch irgendwelche komischen Bomben, die wir irgendwo hinschmeißen können, einmal um die Erde herum. Was der Mensch kann, kann Gott schon allemal. Klammer zu. Also Gott steht zu seinem Wort und das, was Gott sagt, das wird er tun. Gott stellt seine Treue zu seinem Wort unter Beweis. Und Gott steht selbst zu seinem Wort. Er hält es ein. Was er sagt, das tut er. Was er sagt, das tut er. Das ist ein bisschen unser Problem, weil es in unserem Leben so ein bisschen verloren hat bei uns Menschen, oder? Ist es nicht häufig, dass wir etwas sagen und das nicht tun? Oder vielleicht vergessen oder vielleicht verdrängen? Doch dazu später. Treue ist also eine Erfindung Gottes. Nein, das stimmt nicht. Treue ist keine Erfindung Gottes. Treue ist ein Teil seines Wesens. Gott ist treu. Das gehört zu ihm. Treue und Gott sind voneinander einfach nicht trennbar. Gott ist treu. Und das macht uns total glücklich, weil wir uns dann nämlich darauf verlassen können, dass das, was Gott sagt, er auch tut. Werfen wir doch mal einen kleinen Blick in die Gegenwart. Das Wort Treue begegnet uns ja überall. Es gibt die Berufstreue. Ich weiß nicht, ob jemand im öffentlichen Dienst hier tätig ist, als Beamter oder so, womöglich. Da steht drin, dass er in einem Dienst- und Treueverhältnis dient. Enttäuscht er sich die Treue, kriegt er Disziplinarverfahren, dass er wieder treuer wird. Also es gibt dieses, in der Berufswelt gibt es immer noch dieses Treueverhältnis. Es gibt die Bündnistreue, das kennen wir jetzt ganz akut, kommt immer jede zweite Nachrichten durch, Klammer auf, NATO, Klammer zu, die Bündnistreue. Es gibt die Markentreue. Ich habe mal hier die Einkaufskarte meiner Frau abfotografiert und mit eingefügt von Steiz-Karl. Da haben wir so eine Einkaufskontrollkarte. Das nennt sich Bonuskarte. Das ist nur ein anderer Begriff, aber ist eigentlich genau das Gleiche. Also eine Treuekarte. Wir sind markentreu. Als unsere Kinder kleiner waren, meine Frau und ich, wir haben 4 Kinder, als unsere Kinder kleiner waren, da ging es auf jeden Fall darum, das musste Eastpak sein. Eastpak und Puma oder Adidas. Das durfte also nichts irgendwie Zweitrangiges sein. Nun waren meine Frau und ich, jetzt kommt doch ein Joke, waren meine Frau und ich in der Türkei gewesen, mal aus Versehen im Urlaub. Und da fanden wir einen Markt und das war total klasse. Wir haben Unmengen an Eastpak-Rucksäcke gefunden und Unmengen an Puma, Adidas, ich weiß die ganzen Marken gar nicht mehr. Diese Sweatshirts, alle echt cool. Diese waren alle gleich gewebt, sondern alle gleich aus, hatten ein anderes Logo drauf. Man nennt sowas heute Plagiat oder so. Also es gibt Markentreue. Es gibt die Klangtreue, die ist übrigens kulturell abhängig, habe ich gelesen. Also wir im Westeuropa, wir empfinden immer die Akkorde, ich kenne mich damit nicht ganz so gut aus, das muss irgendwie so ein 12-Ton-Akkord sein. Wo sind die Musiker? Ungefähr so. Aber in anderen Ländern klingt das schräge und die mögen ganz andere Klangtreue. Es gibt die Stiltreue, das umfasst die Kreativität, die Musik, die Romane. Es gibt die Worttreue, das hatte ich vorhin schon erwähnt. Und es gibt auch sowas wie Glaubenstreue oder Bibeltreue. Und darüber reden wir ja heute ein wenig. Ich fand im Internet eine passende Beschreibung von einem Julian Forkin auf seiner Seite. Da schrieb er, Treue an der Wand hinter mir ist es zu lesen, Treue ist eine treibende Kraft in Beziehungen, eine Verpflichtung zu Wachstum, Verständnis und ein Schlüssel zum Erfolg. Klar kann man darüber nachdenken, ob jede einzelne Begrifflichkeit so stimmig ist zu biblischen Kontext, aber den Gedanken allein so einmal zu sehen, dass auch in unserer Umgebung um uns herum über den Wert und die Gedanken der Treue nachgedacht wird und gesagt wird, was bedeutet das eigentlich und wie groß ist dieser Begriff der Treue, fand ich cool. Und da habe ich deswegen die Begrifflichkeit auch mit hier auf die Folie genommen. Treue macht einen Teil unseres Lebens aus. Wir gehen treu zur Arbeit. Tragen auf unserer Stechuhr oder digitale Arbeitszeiterfassung unsere Zeit ein, nicht minus 15 Minuten, sondern original die Zeit, versuchen auch da treu zu sein und alles Mögliche. Wir finden das immer wieder. Manche sind sogar gesetzestreu in unserer Gesellschaft. Das sind die, die wirklich 50 fahren oder 49 in der Ortschaft anstrengen. Ne? Die sind ja soweit gesetzestreu. Treue macht einen Teil unseres Lebens aus. Und damit wären wir eigentlich schon am Ende unserer Predigt. Es ist jetzt, die Uhr geht falsch übrigens, die ist nicht zeittreu. Die ist irgendwie 9.21 Uhr. Wir haben schon 10.21 Uhr. Wir wären damit eigentlich fertig. Wenn nicht, sogar in unserem Strafgesetzbuch, das uns alle in Deutschland so ein bisschen begleitet, in unserem Strafgesetzbuch ein Paragraph stünde, irgendwo bei den Eigentumsdelikten steht da drin, der Paragraph 266, da steht drin, Untreue. Und Untreue wird unter Strafe gestellt. Damit ist nicht die eheliche Untreue gemeint oder wenn man die Zeit verpennt und den Zug verpasst. Damit ist die Untreue gemeint, wenn man mit anvertrautem Geld falsch umgeht. Und das ist unter Strafe gestellt, sagt unser Staat sogar. Untreue begegnet uns in vielen Beziehungsfilmen. Laut einer Untersuchung von elitepartner.de, nein, ich habe da keinen Account. Laut einer Untersuchung von elitepartner.de gehen rund ein Drittel aller in einer festen Beziehung lebenden Partner fremd oder sind fremd gegangen. Wir machen jetzt keinen Schritt durch die Gemeinde, wir haben drei Blöcke. Das machen wir jetzt hier nicht. Aber allein nur mal der Gedanke mitzugehen, dass Treue selbst in den intimsten Bereich einer Zweierschaft schon total aufgebröselt ist und an Wert verloren hat. Soll nicht heute unser Thema sein, aber zumindest zeigt uns das, dass Treue ein in unserer Gesellschaft verloren gegangener Wert ist, in vielen Bereichen. Und das Herbeireden von Treue ist immer noch keine Treue. Wenn wir zum Beispiel sagen, bei einer Hochzeit, ich verspreche dir treu zu sein. Und da muss das schon mal, wie lange sind wir jetzt verheiratet? Irgendwie 36 Jahre. Da muss das schon mal sehr lange durchhalten. 30, 40, 60 Jahre ist eine große Herausforderung. Treue ist weder angeboren noch genetisch ererbt. Also kannst nicht sagen, ich bin treu, weil meine Mama treu war, ich habe das in meinen Genen drin. Ich bin halt ein treuer Typ. Und wenn die Mama halt nicht treu war, dann bist du halt eine treulose Tomate. Ist ja auch so ein stehender Begriff bei uns. Also nein, ist nicht angeboren und nicht genetisch ererbt. Aber was steht im Neuen Testament zum Thema Treue? Alttestament mit Gott hatten wir eben schon. Wie war es denn bei Jesus Christus zum Thema Treue? Wie ist es denn bei Christen? Sind die treuer als alle anderen um uns herum? Und darauf will ich ein wenig eingehen. Ich beginne mal mit Jesus Christus, den ich eben erwähnt hatte. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne eure Bibel aufschlagen. Bibeltreue. Ich kann nicht genau sehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne eure Bibel aufschlagen. Da steht drin, da sagt der Herr Jesus selbst, ich bin vom Himmel herabgekommen, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und, denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht, Markus, musst du nochmal nachstellen? Dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich ihn auferwecke am letzten Tage. Gott setzt also seine Treue, die wir 1. Mose finden, in Jesus Christus fort und schickt Jesus als seinen Sohn auf diese Welt, um Menschen zu erretten. Damit sie halt nicht die Folgen ihrer Bosheit, Klammer auf, weltumspannende Flut, Klammer zu, dass jeder einzelne Mensch nicht die Folgen seiner Bosheit tragen muss und in die Hölle kommen muss. In Vers 40 habe ich das damit, dieses Wort jedermann mit roter Farbe geschrieben. Es geht darum, dass diese Beziehung zu Jesus keine Allgemeinbeziehung ist. Ich bin eingetragen in einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft, jetzt bin ich Christ. Das hört sich positiv an, hat aber keinen Wert. Einfach zu sagen, das taucht nichts. Es geht um eine persönliche Beziehung. Jeder einzelne Mensch, jeder einzelne muss eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Und nur diese Beziehung zu Jesus Christus bringt einen Menschen in den Himmel. Ansonsten ist da Hopfen und Schmalz verloren. Jeder muss es persönlich für sich annehmen. Eine Automatik, es kommen ja sowieso alle in den Himmel. Die ist wünschenswert menschlich, biblisch ist sie nicht richtig, die gibt es nicht. Die Automatik heißt, die Trennung von Gott bleibt bestehen und man kommt aus dieser Trennung von Gott, Klammer auf, die ewige Trennung von Gott, gleich Hölle, bedeutet Klammer zu, aus der Trennung von Gott kommt man nur raus, indem man Jesus Christus in seinem Leben aufnehmen will. Und deswegen auch an dieser Stelle mal ganz kurz mein Appell, mein dringender Appell. Wenn du noch keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hast, dann suche sie schnell, denn du weißt nicht, ob du morgen noch hier über die Hamburger Chaussee gehen kannst oder heute, wenn du rauskommst und dich ein Auto totfährt. Du weißt es nicht, wann dein Ende ist. Sieh zu, dass du das schnell mit Jesus Christus regeln kannst. Und wenn du nicht weißt, wie, dann sprich den Benny an als Moderator, wie man zu Jesus findet. Notfalls kann man auch mit mir reden oder mit den Leuten der Band, die wissen auch um die Sache Bescheid. Oder unser Bistro-Team, unser Begrüßungsteam. Ich bin übrigens sehr dankbar, du hast es vorhin schon gesagt, Benny, ich bin sehr dankbar für diese vielen treuen Dienste, die bei uns getan werden. Nicht dazu auch die verborgenen Dienste, wie zum Beispiel das Putzen hier im Gemeindehaus. Und kommen wir nun zu einem Punkt, der so ein bisschen uns Christen betrifft. Wie sieht es eigentlich da mit der Treue aus? Ich habe mir mal aus der Vielzahl der Bibelstellen einfach drei herausgesucht. Zuerst gleich ein klein bisschen Hintergrund. In der letzten Zeit des Herrn Jesus auf der Erde, der Herr Jesus wurde 30 Jahre alt, hat die letzten drei Jahre, hat er sich 12 Leute zu sich gerufen und mit diesen 12 Leuten, sprich die Jünger, hat er 3 Jahre verbracht und ihnen vieles erzählt. Und in der letzten Zeit dieser 3 Jahre, kurz vor Ende dieser 3 Jahre, als auf dem Weg zum Kreuz, erzählte Herr Jesus eine seltsame Geschichte seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, seinen Begleitern, seinen Trainees oder wie die heißen, keine Ahnung, Mentees oder so. Denen erzählte er eine geniale Geschichte. Und er sagt, stellt euch vor, da ist ein reicher Mann, der will außer Landes reisen und sagt, Mensch, ich brauche aber meine 3 Leute, die mein Vermögen so ein bisschen verwalten. Und er bestellt seine Leute zu sich, seine 3, und sagt Folgendes, ich gebe dir 5 Talente, je nach Übersetzung oder Auslegung sagt man so, 5 Talente können ungefähr 100.000 Euro sein. Einem zweiten gab er 2 Talente, 40.000 Euro ungefähr, und einem dritten 1 Talent, vielleicht 20.000 Euro. Und sie sollten damit Handel treiben. Die beiden Erstgenannten waren sehr fleißig und gewannen das Gleiche hinzu. Also eine Quote hätte ich ganz gerne auch mal, ne? Aber die waren sehr fleißig und gewannen genau das Gleiche hinzu. Der Dritte, der war solide. Der begrub alles unter der Erde und tat nichts. Als sie anschließend Rechenschaft abgeben sollten, kam Jesus zu folgender Bewertung. Zu dem Ersten mit den 5 Talenten. Du guter und treuer Knecht oder du guter und treuer Diener. Zu dem Zweiten, der genauso fleißig war, du guter und treuer Diener. Also egal, wie viele Talente er bekommen hatte, er war genauso beurteilt worden. Und zum Dritten, der alles schön vergraben hatte, sagte, du böser und fauler Knecht. nicht unbedingt ein Adelsprädikat. Aber der Jesus macht hier seinen Jüngern deutlich, die Dinge, die er selbst gelebt hat, die er an sie weitergibt, wie sie damit umzugehen haben, was ihnen anvertraut hat und was das für ihr Leben und ihre Nachfolge bedeutet. Über die Frage des wie man mit seinen verschiedenen Talenten handeln sollte und was so die Bedingungen sind und was so der Rahmen ist und wie es alles aussehen soll, haben wir schon in vielen Predigten bedient, will ich heute nicht darauf eingehen. In 1. Korinther 4, Vers 2, da kommt ein Briefschreiber aus dem Neuen Testament, Paulus, zu dem Schluss, dass er sagt, übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Ups. Nun denken wir doch, da bist du Christ geworden. Ja, dann bist du doch automatisch treu. Ist doch logisch, du bist doch Christ geworden, oder? Schon in einer der ersten Gemeinden im ersten Jahrhundert, unserer Zeitzählung, war es so, dass es da schon Defizite gab. Dass diese Treue nicht mehr normal war. Petrus, das war einer der Jünger übrigens, der direkten Jünger von Jesus, der schrieb auch mindestens zwei Briefe. Petrus ruft seinen Briefempfängern zu, einander als gute Verwalter mit der Gabe zu dienen, die ein jeder empfangen hat. Er sagt hier, wie ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter. Petrus, du weißt doch eigentlich schon, sie sind da Christ geworden, deine Briefempfänger, die sind doch cool drauf, oder? Nein, auch Petrus kommt zum Ergebnis, da sind noch Löcher. Und das muss man ändern. Da ist unbedingt eine Veränderung in dem Herzen auch der Christen erforderlich. Also du bist nicht automatisch treu, nur weil du Christ geworden bist, hatte ich eben schon mal gesagt. Christen als Ergebnis werden durchaus aufgefordert, mit den ihnen anvertrauten Dingen treu umzugehen und sie einzusetzen. Ich möchte mal an dieser Stelle eine kleine Abgrenzung machen. Treue darf nicht verwechselt werden mit Perfektion. Wir sagen manchmal, ich will Jesus treu sein und deswegen mache ich meinen Haushalt und zwar mit der Zahnbürste sauber. An jeder Ecke. Auch da, wo die Spinnen jetzt im Winter reingekrochen sind, oben in der Wohnstube. Ich bin so treu, dass ich in aller meiner absoluten Sauberkeit richtig treu bin. Nur leider habe ich dann keine Zeit mehr in die Gemeinde zu kommen, keine Zeit mehr Bibel zu lesen, keine Zeit mehr Geschwister einzuladen, keine Zeit mehr mit meiner Familie was zu machen. Ich habe da einfach keine Zeit mehr, weil ich ja so treu bin. Nein, Treue darf nicht verwechselt werden mit Perfektionismus. Bitte nicht so ein Stil leben. Das ist nicht richtig. Oder, dass ich sage, ach, die Welt ist so schlecht, ich muss mich nur auf besondere Art und Weise ernähren. Und nicht mal Bio hoch 2. Bio reicht nicht mal Bio hoch 2. Also zur Ehrenrettung, meine Frau backt mein Brot immer selbst, wir mahlen das Getreide und so. Ne? Also wir sind auch sehr ökologisch aufgestellt. Aber das bis ins Extrem hineinzuführen, das ist falsch. Das hat nichts mit Treue zu tun. Das hat mit manchen anderen Charakterzügen der menschlichen Art zu tun, will ich hier nicht ausführen. Also sind wir sorgsam, dass wir nicht irgendwie unser Gottesbild so malen, wie wir es haben wollen. Ich hatte schon, glaube ich, mal gesagt, es gibt so den Gott-Bastelbogen. Ich bastel mir meinen Gott so zurecht, wie ich ihn haben will. Das ist nicht korrekt. Auch an diesem Punkt nicht korrekt. Ich habe ihn nicht hier heute. Gucken wir uns doch nochmal die Bibelstellen ein wenig genauer an. Da steht in 1. Korinther 4, Vers 2, jetzt habe ich mal die paar Worte davor mit angefügt, jetzt auch mit fetter Farbe geschrieben. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Dafür halte man uns für Diener Gottes und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Um es ganz einfach zu sagen, ein jeder Christ, der auch hier sitzt, was ist denn eine eurer intimsten Jobs? Ihr seid Verwalter von den Geheimnissen des Größten, den es je gab. Ihr seid die Leute, die damit umgehen, was dieser Gott euch uns anvertraut hat. Wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes. Wir müssen das dann vielleicht mal hinten in den Kopf reinkriegen, welche Größe, welche Bedeutung das überhaupt hat. Und ist natürlich klar, wir hatten kürzlich die Ehre, jemanden kennenzulernen, die heißt Emma. Ist ganz knuffig, total süß, hat 4 Beine. Wisst ihr? Und das ist total knuffig. Ich mag ja solche Hunde. Das ist total knuffig. Und wir reden darüber, wir freuen uns darüber. Und wir wollen viel über Hunde in Erfahrung kriegen, weil wir einfach das Tier mögen. Das ist so klasse. Das macht Spaß. Lass uns doch mindestens diesen Schwung mit Faktor 10 aufwenden, um die Geheimnisse Gottes kennenzulernen. Nicht nur die Geheimnisse von Emma oder von meinem Motorrad oder von anderen Leuten Boot, sondern die Geheimnisse Gottes kennenzulernen. Das ist es. Das macht es aus. Und ihr seid, wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ich wiederhole das 20 Mal, oder? Bis es einfach in den Kopf reinkommt. Gott will uns als Verwalter seiner Geheimnisse haben, nutzen, laufen lassen. Also es ist unfassbar. Und hier wirft sich so ein bisschen die Frage auf, wie verstehe ich mein Christsein? Wie verstehst du denn dein Christsein? Wie verstehst du den Gedanken, warum du da bist? Wie verstehe ich den Gedanken, warum ich da bin? Wir dürfen von Gottes Größe beschult, belehrt, bedient, geführt, getragen. Ich weiß nicht, welche Begriffe es da noch gibt werden. Das hat Gott vor mit uns, Verwalter der Geheimnisse Gottes zu sein. Und wenn man dann immer in die Bibel hineinliest, auch gerade ins Neue Testament, von wie vielen Geheimnissen da die Rede ist, hat es schon mal jemand gemacht? Von wie vielen Geheimnissen da die Rede ist, zu gucken, von welchen Geheimnissen spricht Gott hier eigentlich? Und manchmal erschüttert es mich, wie wenig ich weiß, wie wenig ich gelesen habe, wie wenig ich Ahnung darüber habe. Aber Gott will, dass sie Verwalter dieser Geheimnisse sind. Paulus schreibt an die Epheser einmal, ich habe euch das Geheimnis kundgetan, ist ja kein Geheimnis mehr, aber dass die Christen dieses Geheimnis verwalten sollten, Ephesus. Ich finde das cool. Ach übrigens, in Sachen Geheimnis Gottes, wer ist denn da Ansprechperson? Ja, du. Wir sind die Ansprechperson. Wenn Leute aus uns fragen, was will Gott eigentlich? Ja, dann sind wir die Ansprechperson. Ich kann dir das sagen. Ich kenne, Gott hat die Geheimnisse Gottes mir ein bisschen deutlich gemacht. Ich kann darüber was sagen. Wir sind Ansprechperson über die Geheimnisse Gottes. Wir. Cool, oder? Bist du Ansprechperson in Sachen Geheimnisse Gottes? Ich hoffe ja, ich denke ja. Und übrigens, die Geheimnisse Gottes zu kennen, ist kein Verlust meiner Lebenszeit und auch kein Schaden, das verloren, wenn ich die Geheimnisse Gottes kenne. Nein, so ist das nicht. Es ist so nicht. Es ist Bereicherung für dein Leben und für das Leben der Menschen um dich her. Stellt euch vor, der Benny, der hat ja hier vorne von sein Gesicht bekannt gegeben. Der Benny und ich unterhalten uns über die Geheimnisse Gottes. Und er sagt, Frank, stell dir vor, das ist mir aufgefallen. Ich denke, wow, das stimmt. Also durch sein Verständnis von Gottes Geheimnissen werde ich bereichert. Durch dein Verständnis von Gottes Geheimnissen wird dein Nächster bereichert. Also das Verstehen der Geheimnisse Gottes ist nicht nur für dich großartig, sondern auch für die Menschen um dich herum. Verschwende deine kurze Lebenszeit nur, nicht mit geringeren Dingen. Klar, es muss alles gemacht werden, die Schuhe müssen geputzt werden. Es muss alles gemacht werden, völlig klar. Das meine ich damit nicht. Aber so einfach mal dieses Nachdenken, dieses Neuausrichten, dieses Initialisieren. Ich möchte einfach mehr von dieser Größe bekommen und verstehen. Und deswegen habe ich den Satz runtergeschrieben, so als plakativen Satz, Treue führt in diesem Punkt, in dieser Stelle, zu geistlicher Kompetenz. Treue führt dazu, dass du mehr von Gott verstehst. Beschäftigst du dich mit den Geheimnissen Gottes, gewinnst du mehr Freude an Gott. Manchmal erschüttert dich das auch, wenn du siehst, wie Gott tatsächlich auch in deinem Leben noch manche Stellen zu verändern hat. Und das schreibt Paulus an die Korinther, die nun nicht gerade eine Vorzeigegemeinde war. Gucken wir doch mal an, was Petrus geschrieben hatte an seine Briefempfänger in Kapitel 4. Ich hatte ja schon vorhin vorgelesen, wir lesen mal ein Stückchen weiter. Wie ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander, jetzt wieder in Fett gedruckt, hatte ich vorhin nicht geschrieben, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Petrus fordert dich, fordert mich, fordert seine Briefempfänger auf, sich am Großen und Ganzen des Werkes Gottes mit den uns verliehenen Fähigkeiten einzubringen. Wisst ihr, ein Christsein im Schatten, wo eine Lampe mein Licht verdeckt, ist kein Christsein. Ein Christsein zu sagen, meine Gemeinde von heute hat Gott als Internet-Community aufgestellt, ist falsch. Christsein braucht dies Anfassbare, die Spürbare, diese spürbare Gemeinschaft. Aber Gott hat dich, hat mich hineingesetzt, dass wir uns mit unseren Fähigkeiten in der Gemeinde, im Werk Gottes insgesamt einsetzen. Und wir sehen schon, das hat Petrus zwar in der Vergangenheit vor rund 2000 Jahren geschrieben, an Aktualität hat das bis heute nicht verloren. Und es hört sich wie Druck an, ich will aber eigentlich keinen Druck aufbauen, ich möchte motivieren. Einfach mal über den Gedanken nachzudenken, setze ich eigentlich die mir anvertrauten Talente ein? Setze ich sie um? Mache ich das wirklich? Die Frage kann nur ich beantworten. Und noch jemand, und der heißt Gott, der ist im Himmel. Noch eine Sache, die auch so ein bisschen da reinspielt. Wenn Gott mir Talente gegeben hat, aber ich setze sie nicht ein, kann das sein, dass andere darunter auch Schaden leiden? Kann es sein? Ich lasse die Frage mal einfach im Raum stehen. Aber wenn ich meine Begabung nicht einsetze, kann das sein, dass ich das Ziel, was Gott mit mir verfolgt, verfehle? Die Frage habe ich nur in der Ich-Form gestellt, also auf mich bezogen und nicht auf euch. Aber ein Gedanke, der mich durchaus bewegt, wie es da in meinem Leben aussieht. Und ich komme einfach mal zu dem Schluss, ein bisschen groß geführt. Da habe ich hier in oranger Farbe ja auch unter den Vers geschrieben. Treue führt zu einer großen Vielfalt. Denn durch die Menge der Begabung, durch die Menge der Talente, auch in der Gemeinde, und davon finden wir einiges beschrieben im Neuen Testament, haben wir eine unfassbar große Vielfalt. Und stellt dir vor, wir haben keine Bistro-Teams sitzen. Ja, wer soll dann den Kaffee machen? 2,2 Liter Wasser, 1,5 Becher von dem Kaffeepulver. Wer soll denn den Kaffee machen? Ich weiß das. Na? Wer macht es denn, wenn keiner da ist? Wer macht dann die Musik, wenn keiner da ist? Wer predigt denn, wenn keiner da ist? Und wir merken, dass das Einsetzen unserer Talente, unserer Begabung zur Bereicherung aller führt. Gott will, dass unsere Treue zu einer großen Vielfalt führt. Ich komme noch mal zu dem Vers aus, dem Text aus Matthäus 25 mit den Talenten. Der reiche Mann kannte die Fähigkeiten seiner Diener übrigens, dem einen 5, dem anderen 2, einem der eine Talent, und setzte sie entsprechend ein. Auch darüber lässt sich viel nachdenken und viel reden, ist hier heute nicht dran, will ich auch nicht. Aber auch heute ist es noch so, jeder von uns ist unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Begabung von Gott erhalten. Und Gott erwartet, dass wir sie zum Nutzen der Gemeinde einsetzen. Es gibt Leute, die können im Urlaub 4 Bücher lesen. Und die sind mindestens so dick wie dieses Buch hier. Ich verstehe das im Leben nicht, wie kann man so viele Bücher lesen? Na, meine sind meistens so dick, zur Zeit Asterix. Aber oder dies hier. Ich verstehe das einfach nicht, dass Leute viele Bücher lesen können. Aber Gott hat sie einfach dazu begabt. Die lesen das, die sehen das, die verstehen das, die merken sich das sogar auch noch. Die können bibelbegleitende Bücher lesen und merken sich das. Es gibt Leute, die lesen die Bibel einmal durch und erzählen Sachen, die habe ich schon 10-mal gelesen und nicht behalten. Es gibt einfach unterschiedliche Begabungen und das ist genial. Früher konnte ich damit gar nicht um. Das ist genial, dass es Leute gibt, die sind in der Dichtkunst derart groß. Und ich denke, wow, cool. Ich habe mit meiner Frau gesprochen, ob ich auch Poetry Slammer dichten sollte, aber sie war nicht dafür. Gott macht es unterschiedlich. Wir sollen diese Unterschiede als Bereicherung sehen, nicht als Konkurrenz. Und wir sehen Unterschiede gern als Konkurrenz. Und das darf nicht sein. Wir sollen einfach lernen, dass Gott uns kennt und weiß, was wir wie können und uns bereichern möchte, uns alle gesamt bereichern möchte durch die Möglichkeiten. Und wisst ihr, die Diener 5, 2 und 1, die haben schon die Ansage ihres Chefs verstanden. Haben sie unterschiedlich umgesetzt. Also wir als Christen verstehen die Ansage Gottes in unserem Leben. Und wir wissen so ungefähr, welche Fähigkeiten wir haben, sonst kann man die auch vielfach trainieren und in dem Werk Gottes einsetzen. Und schaut, wenn wir das nicht tun, dann verpassen wir etwas und viele andere verpassen auch etwas. Ich möchte dir auch einfach Mut machen, mal Dinge zu probieren. Wir sagen in einer Gemeinde hier häufig, wir haben auch ein großes Probierfeld. Probier einfach Dinge, 3, 4, 5, 6 Wochen. Und wenn du siehst, dass es nicht deine Sache ist, sei ehrlich, mit Kritik umzugehen, wenn man dir spiegelt, vielleicht solltest du in dem Bereich mal versuchen. Als meine Kinder kleiner waren, haben wir viel in der Gemeinde auch vorgesungen. Und irgendwann wurden unsere Kinder größer. Und dann sagte mein einer Sohn, der sitzt doch hier im Raum, sagte, Papa, du kannst das Lied ja ankündigen. Das heißt natürlich, lass uns lieber singen. Die haben schon verstanden, dass ich in der Musikband nicht so viel zu suchen habe. Ich habe das auch sofort verstanden. Wisst ihr, mit Kritik umzugehen und zu sagen, das ist nicht so unbedingt deine Domain, nicht so unbedingt deine beste Situation, deine beste Leistung, das ist doch in Ordnung. Und das ist doch nicht böse gemeint, da muss doch nicht heulen, Zimmer sich einschließen und 15 Wochen nicht rauskommen oder so. Nein, lasst uns lernen, auch mit Kritik vernünftig und ordentlich umzugehen. Es soll uns helfen. Was ich sagen will, auch wenn du Neues ausprobierst, Gott will dich ausrüsten oder hat dich ausgerüstet und will dich bei deinem Handeln begleiten. Und letztlich, wie endet denn das Gleichnis mit den Leuten? Dass der Chef seine Diener, bis auf den dritten, belohnt hat. Stell dir vor, Gott gibt dir Fähigkeiten, du arbeitest damit, was eigentlich völlig normal ist, und am Ende sagt Gott, okay, ich belohne dich dafür. Wie schräg ist das denn? Gott belohnt uns dafür, dass wir das machen, was er will. Das ist wahnsinnig cool. Aber auch das sagt der Text, nämlich bei der dritten Person, die wir an der Wand haben, wenn du deine Talente nicht einsetzt, dann verlierst du selbst das, was du hattest. Also ein Christ, der seine Fähigkeiten, Begabung auch nicht im Dienst der Gemeinde einsetzt, hat keinen Wert. Ist ernst, oder, die Aussage? Wir reden ja wenig drüber. Das hört sich gleich wieder an wie Druck. Wir können ja keinen Druck mehr haben in unserer Gesellschaft. Aber ist das nicht eine... Mal ehrlich, ist das nicht eine total ernste Aussage? Ich finde sie ernst. Ich meine die Gemeinde. Wir können auch das zweite nehmen, Ben. Ja, ich meine die Gemeinde Jesu, auf deine Äußerung hin, kann man sich sonst hier nicht an. Gemeinde Jesu weltweit. Natürlich meine ich die. Es gibt auch viele Dienste, die nicht lokal beschränkt sind hier. Eindeutig. Das Ziel Gottes ist, mit dir und mir uns zu belohnen. Und deswegen will ich dich einfach ermutigen, mit deinen Fähigkeiten zu handeln, dich treu einzusetzen, treu durchzuhalten. Eins der schwierigen Momente in unserem Leben ist, dass wir zwar stark anfangen, besonders wenn wir jung und dynamisch sind, wenn wir uns zu Gott bekehrt haben, dann fangen wir in der Regel total stark an. Und wir platzen los und alles scheint cool zu sein. Ist auch so tatsächlich. Und dann kommt irgendwann die Müdigkeit. Und irgendwann wird alles lau. Und irgendwann bricht alles irgendwie weg. Der Schwung ist weg. Die Müdigkeit ist da. Und jetzt schon wieder. Und auch das noch. Und da müssen wir lernen, durchzuhalten. Durchhalten, einen Marathon zu laufen. Das Christsein ist ein Marathonlauf. Marathon zu laufen, also die Treue durchzuhalten, das ist eine coole Geschichte. Und damit uns das gelingt, hat Gott übrigens auch Vorsorge getroffen, damit wir auch in dieser Treue beständig sein können. Er hat nämlich seinen Geist gegeben. Und die Frucht des Geistes, die Gott in uns wachsen lassen will, ist unter anderem Treue. Warum habe ich da ein anderes kleines Symbol? Weil wir genau über diese Reihe vor etlichen Monaten gepredigt haben. Wir wollen diese Werte, warum wollen wir nun diese Werte kultivieren? Warum möchten wir nun, dass wir einfach über diese Dinge neu nachdenken? Wir sehen in unserer Kultur einen Verlust dieser Dinge und wir möchten, dass diese Dinge in unserem christlichen Leben eine völlig neue Qualität erfahren. Wie wir letzten Sonntag über Demut gehört haben, heute halt über Treue. Und Gott hat seinen Geist gegeben, um dich und mich zu schulen, Jesus ähnlicher zu werden. Und am Ende bewertet Gott diese Treue. Und das ist cool so. Jetzt habe ich noch abschließend als vorletzte Seite etwas, wo ein klein wenig beschrieben wird über Menschen, die mit Jesus gelaufen sind. Und da hat Paulus in einem sehr langen Kapitel an eine Gemeinde, die er bis dahin noch gar nicht besucht hatte, aber trotzdem viele Leute kannte, hat er ein bisschen was geschrieben. Und ich lese das jetzt gleich mal vor, wie es im Originaltext steht, und habe dann immer, wenn ein Name da steht, habe ich dann immer dein Name geschrieben in Rot. Kann man es einigermaßen auf die Entfernung lesen? Also immer, wenn dein Name steht, dann setzt du Benjamin ein. Nein, nur Benny setzt Benny ein. Alle anderen setzen halt ihren Namen ein. Ich lese einfach mal vor aus. Römer 16 ist das. Ich empfehle euch ausdrücklich unsere Schwester Phoebe, Mitarbeiterin in der Gemeinde in Kenrea. Nehmt sie im Namen des Herrn auf, wie es für Menschen, die Gott geheiligt hat, selbstverständlich ist, und steht ihr in jeder Sache bei, in der sie euch braucht. Auch sie ist vielen, nicht zuletzt mir selbst, eine große Stütze gewesen. Vers 3. Grüße Priska und ihren Mann Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Grüßt Maria, die so viel für euch gearbeitet hat. Grüßt Urbanus, unser Mitarbeiter im Dienst für Christus. Grüßt Tryphena und Trophosa, die sich dem Herrn mühen, und die liebe Persis, die so unermüdlich für den Herrn gearbeitet hat. Ist ein cooles Zeugnis, oder? Ich finde das cool. Ich finde das echt schön. Ich möchte schließen, wenn die Band schon nach vorne kommen will, da möchte ich mit einer Aussage aus dem ersten Korintherbrief wieder mal, aus dem ersten Kapitel, Vers 9, schließen. Und da steht geschrieben: Gott, der euch dazu berufen hat, mit seinem Sohn verbunden zu sein, ist wirklich treu. Was Gott sagt, das rede er nicht so dahin, das meint Gott so. Und wenn Gott uns das hier so mitteilt, wenn Paulus das den Korinthern so schreibt, wie Gott ist, das ist doch cool und wir stehen da mittendrin. Gott, der euch dazu berufen hat, mit seinem Sohn verbunden zu sein, der ist wirklich treu. Und ich freue mich, wenn wir diesen Wesenszug Gottes noch mehr in unserem Leben irgendwie Wirklichkeit werden können, dass wir diesen Wert kultivieren können, trainieren können. Und ich wiederhole mich, es lohnt sich. Ich möchte noch beten und wenn ihr wollt, steht doch gerne dazu auf. Unser großer Gott im Himmel, wir danken dir, dass du wahrhaftig treu bist, dass das, was du sagst, Wahrheit ist und dass wir mit dir leben dürfen, dass unser Leben in deiner Hand ist. Danken dir, dass du uns liebst und dass du mit uns umgehen willst, dass du uns in deiner Nähe haben willst und dass du uns mehr und mehr von dir mitteilen willst. Hilf du unseren irgendwie doch häufig blockierten Kopf und Herz, noch mehr von dir zu verstehen. Denn wir wissen, dass du ein großer Gott bist, der alleinige Gott. Und so wollen wir dich rühmen und dich ehren durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.